ARD.
Ich habe gestern wieder so eine lustige Situation mit meinem 12-jährigen Sohn erlebt. Der kommt mit seinem Handy und sagt, Mama, hier, guck mal, ich habe da so eine Nachricht bekommen. Da steht, lieber Papa, ich habe jetzt eine neue Handynummer. Wir haben beide gelacht und haben gesagt, ey, so Online-Betrüger, die so dusselig sind, dass sogar mein Kind merkt, das kann nicht echt sein. Ich melde mal und lösche es weg.
Diese Nachrichten bekomme ich auch ständig. Ist richtig nervig. Andererseits, mir geht's genauso. Ich beömmel mich kurz, dann ist das Ding auch schon gelöscht, auch aus meinem Gehirn. Wobei ich auch ja grundsätzlich denke, ich fall doch nie und nimmer auch so einen Enkeltrick oder Kindertrick rein.
Nee, warum auch, ne? Ich bin so grundskeptisch bei allem, was übers Netz kommt. Deshalb glaube ich, vielleicht ja auch zu selbstsicher, der Trick, auf den ich reinfall, der soll doch erstmal erfunden werden.
Es könnte halt sein, dass dieser Trick schon erfunden wurde, uns beide nur einfach noch nicht erwischt hat.
Vielleicht.
Pig Butchering heißt diese Variante. Am Ende geht es ums selbe. Die Opfer werden ihr Geld los. Aber wie Pig Butchering funktioniert, was für eine riesige Industrie dahinter steckt und wer darauf reinfällt, das hat völlig andere Ausmaße als der Enkeltrick am Telefon oder die SMS an Annas Sohn.
Das Ganze ist so eine fette, muss man schon sagen, Businessstruktur. Weltumspannend. Und völlig absurd im Jahr 2024, aufgebaut auf Sklavenarbeit. Dass Leute im Jahr 24 gefangen gehalten werden, fast rund um die Uhr arbeiten müssen. Sogar die Polizei sagt, das ist moderne Sklaverei.
Unser Team hat es mit ganz viel Recherchearbeit geschafft, sowohl ein Opfer dieser Betrugsmasche zu interviewen, als auch einen Täter. Wobei sich dann herausgestellt hat, dass eben auch der Täter ein Opfer ist. Der wurde nämlich von Menschenhändlern dazu gezwungen, diese Betrugsmaschen durchzuziehen.
Es ist extrem und dementsprechend extrem auch, du hast es gerade schon genannt, der Name. Pig Butchering, also Schweine zur Schlachtbank führen. Und damit lassen sich tatsächlich Milliarden verdienen. Bis jetzt sollen so weltweit 70 Milliarden Dollar abgezogen worden sein. Und das sind nur Schätzungen. Und mal so zur Orientierung, so viel wird in Deutschland im Bundeshaushalt für Verteidigung und Gesundheit zusammen ausgegeben.
In dieser neuen Plus-Minus-Podcast-Folge geht es um die Fragen, wie funktioniert dieses Abzockgeschäft genau? Wer steckt dahinter? Warum sind unsere Behörden aber nahezu machtlos? Und wie können wir, also jede und jeder Einzelne, uns trotzdem davor schützen?
Wir heißen übrigens Anna Planken und David Alf. Und wir gehen nochmal einen Schritt zurück, ganz an den Anfang und fragen, wer um alles in der Welt macht denn sowas? Irgendjemand Fremdem, der einen irgendwie anschreibt, dann auch noch das eigene Geld überweisen?
Naja, also entweder Menschen, die wirklich sehr naiv sind oder Menschen, die einem ultraprofessionellen Betrug aufsitzen, hinter dem auch Psychologen stecken, die ganz genau analysieren, wie du tickst und einzufangen bist. Die Infos dazu, die liegen bei vielen halt einfach so im Internet rum. Also dir, Anna, könnte man sich zum Beispiel als Fan vom BVB ganz gut nähern.
Ach komm.
Wenn man dann noch weiß, wo du zur Schule gegangen bist, behauptet, da vielleicht mal Austauschschüler gewesen zu sein, dann kommt man dir als Opfer natürlich schon recht nah.
Ja, und wenn dann die Täter auch noch die Ausdauer haben, ganz unverfänglich starten und lange dabei bleiben, dann haben die Opfer das Gefühl, ey, das ist ja gar kein Fremder mehr. Das ist ja irgendwie sowas wie ein guter Freund. Einer, der mich endlich mal komplett versteht. Einer, der auf einer Dating-Plattform zum Beispiel nicht nur das eine will, sondern mir mal morgens einen netten Tag wünscht, über Hobbys plaudert, bei dem ich mich safe und verstanden fühle und das über viele Monate hinweg.
Die Betrüger investieren super viel Zeit und auch Geld in dieses ganze Schauspiel, um es so authentisch wie nur möglich zu machen. Alles, damit sie dich am Ende komplett ausnehmen können. Wir haben mit einer Frau gesprochen, der ist genau das passiert.
Julia ist genau die Art von Mensch, von der man normalerweise niemals glauben würde, dass ihr sowas passiert. Sie steht mit beiden Beinen fest im Leben und hätte selbst nie gedacht, dass sie mal auf sowas reinfallen würde. Es war für uns auch gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der das mal zugibt und sagt, ja, total bekloppt, aber ist mir passiert. Umso mutiger, dass sie sich uns anvertraut hat. Unter zwei Bedingungen. Sie wollte ihre Stimme nicht und ihren richtigen Namen auch nicht bei uns im Podcast hören. Aber wir dürfen ihre Geschichte nacherzählen. Und es ist dann wichtig, das mal an einem ganz konkreten Fall zu verstehen, dass dieser Betrug mit Pig Butchering echt alle und auch junge, aufgeklärte Menschen treffen kann.
Julia kommt aus Bayern. Sie kann bis heute, Anna hat es schon gesagt, nicht fassen, was ihr passiert ist. Sie hat durch eine gefakte Online-Bekanntschaft, Achtung, 400.000 Euro verloren.
Das ist ein Haus!
Ja, und so fing das alles an.
Es ist Sommer 2023 und Julia lebt in dieser Zeit in München. Sie ist Single, arbeitet viel und lebt so ein ganz normales Großstadtleben. Über Tinder lernt sie im Mai einen gewissen Alan kennen. Er sagt, er käme aus Irland, geht genau wie sie gern ins Fitnessstudio, sieht dann auch noch gut aus. Zumindest sieht das so auf den Fotos aus, die er auch an sie schickt.
Unverfänglich ist das alles gewesen, sagt uns Julia. Dieser Alan erzählt viel von sich. Es sei wirklich ein Austauschen mit ihm, kein Ausfragen gewesen. Sie ist auch nicht naiv. Sie sagt, eigentlich weiß sie schon, wie sich herausfinden lässt, ob hinter einer Online-Bekanntschaft eine echte Person steckt. Schickt jemand vielleicht auch mal eine Sprachnachricht oder Fotos, sogar ein Video. Und das ist eben das Krasse bei dieser Betrugsmasche. Das alles hat Julia von Alan bekommen. Eigentlich hat alles gepasst.
Deshalb verknallt sie sich ja auch ein bisschen in ihn. Die beiden wollen sich sogar treffen, zum Oktoberfest. Aber dann bricht er sich kurz vorher das Bein. Er schickt sogar ein Video aus dem Krankenhaus. Sie glaubt das. Ja, warum auch nicht? Und dann schickt dieser Alan ganz nebenbei mal einen Screenshot von einer Trading-Plattform für Kryptowährungen. Die sei der Grund, warum er gerade so selten schreibt, sagt er dazu. Er investiere viel Zeit ins Trading, weil es sich gerade so richtig lohnt.
Der scheinbare Zufall, Julia kennt sich auch ein bisschen aus mit Cyberwährungen wie Bitcoin. Super praktisch, dass Alan ihr anscheinend noch was beibringen kann. Sie sagt, zu keinem Zeitpunkt hatte sie das Gefühl, er will sie zu irgendwas drängen. Im Gegenteil, Alan rät ihr sogar am Anfang, nicht so viel zu investieren. Nur so viel, dass es Spaß macht und ein Verlust nicht so wehtun würde.
Wenn man weiß, wie das endet, ist das genau das Gemeine, perfide und typisch für diese Betrugsmasche. In all unseren Recherchen ist das immer der entscheidende Punkt, dass über lange Zeit hinweg sowas wie echte Freundschaften gepflegt werden, bei denen es um alles Mögliche geht. Um Zukunftsträume, Lieblingsessen, Orte der Kindheit, Haustiere und um ganz viel Geborgenheit. Herzchen-Emojis, Hundegif, ganz viel Good Morning Sunshine, Enjoy Your Day. Und dann geht der Betrug ganz langsam los.
Julia tauscht also erstmal 500 Euro in Kryptowährungen um und legt die auf der gleichen Plattform an, auf der auch Alan so erfolgreich zu sein scheint. Schon nach ein paar Tagen verdoppelt sich ihr Einsatz. Sie hat also gut Gewinn gemacht. Mit seiner Hilfe kann sie sogar Geld transferieren und abheben, also in Euro zurücktauschen. Alles gut also. Dieser Alan ermutigt sie dann dazu, noch mehr Geld reinzugeben. Er selbst hat auch weit mehr drin, schreibt er. Und so schraubt sich das bei ihren Trading Dates, so nennt sie das damals im Scherz, nach oben.
Ja, und was Julia noch nicht merkt, sie steckt jetzt schon mitten in der Falle und der Druck, den Alan ausübt, der wird größer. Er schreibt ihr jetzt ständig Nachrichten und drängt sie, richtig zu investieren, also mehr. Und auch sein Ton verändert sich, er wird schon fast unfreundlich.
Und dann kommt der Moment, in dem die Schlinge endgültig zu ist, in Form einer Benachrichtigung, und zwar von der vermeintlichen Krypto-Plattform selbst. Julia soll noch mehr Geld investieren, um eine Bonuszahlung zu bekommen. Und wenn sie das nicht macht, bekomme sie gar kein Geld mehr ausgezahlt. Sie ist total sauer, schreibt Alan, weil sie von solchen Regelungen ja gar nichts gewusst hat. Er bietet ihr dann sogar an, ihr das Geld zu leihen.
Und jetzt wird Julia langsam bewusst, das hier könnte eine ziemlich üble Betrugsmasche sein. Sie befürchtet, vielleicht ist das ganze Geld weg. Panisch versucht sie, Geld abzuheben, aber es geht nicht mehr.
Und dann ist die Website der gefakten Kryptobörse plötzlich gelöscht. Und dann wird Julia klar, sie hat 400.000 Euro verloren.
Alter, und jetzt wird sie so richtig wütend. Julia schreibt Alan, dass er sie verarscht hat und dass er ihr das Geld zurückgeben soll. Der antwortet aber nur noch, sie solle doch mit seinem Anwalt sprechen.
Und da erkennt sie die volle Tragweite. Dieser Alan, seine Bilder, Videos, Sprachnachrichten, diese ganze Sommerromanze, alles fake und natürlich auch die Kryptobörse.
Und als wäre das nicht alles schon krass genug, schreibt der vermeintliche Alan ihr am Ende nochmal, dass sie ihm doch bitte helfen soll. Julia solle ihm noch mehr Geld überweisen, weil er diesen ganzen Betrug nicht freiwillig mache, sondern als Sklave dazu gezwungen würde.
Und nach allem, was wir über diese Betrugsmasche wissen, könnte zumindest das die Wahrheit sein. Damit kommen wir zu dem Teil dieser Recherche, mit dem ich erstens wirklich nicht gerechnet habe und der mich zweitens immer noch schockiert. Denn hinter dieser Masche stecken keine Einzeltäter oder kleine Banden. Das sind auch keine einfachen Diebe, die hier in Deutschland ihre Handlanger haben, so wie beim Enkeltrick. Hinter diesem Liebesschwindel mit Kryptobetrug stecken organisierte Kriminelle, die eine richtige Unternehmensstruktur aufgebaut haben. Bei der Staatsanwaltschaft spricht man von komplexen Kriminalitätssyndikaten.
Da arbeiten IT-Experten, Psychologen, Businessleute, alle zusammen. Diese Banden entwickeln und planen das in haarkleiner Arbeitsteilung. Sie errichten richtige Fabriken, von denen aus sie diese Chats anbahnen und dann weiterführen. Und es geht nicht um ab und zu mal so einen Betrug, sondern das Ganze geht massenhaft, professionell organisiert. Diese Ausbeutung ist ein 24-7-Geschäft mit extrem hohen Gewinnmargen. Und für die eigentliche Drecksarbeit, für die Abzocke werden sehr häufig, man kann es nicht anders sagen, Sklaven eingesetzt.
Und wir haben im Team lang darüber gesprochen und diskutiert, inwiefern der Begriff Sklave hier überhaupt verwendet werden sollte. Denn auf keinen Fall kann man das einfach gleichsetzen mit schlechten Arbeitsbedingungen oder so. Die Geschichte der Sklaverei ist ein eigenes Kapitel. Aber nach all den Gesprächen und mit Blick auf das, was wir hier vorfinden, ist uns einfach keine treffendere Bezeichnung eingefallen, was da passiert. Übrigens, auch bei Interpol spricht man von Cybersklaverei und die Menschenrechtsorganisation Humanity Research Consultancy, die sich viel mit diesen Betrugsverbrechen befasst, benutzt den Begriff moderne Sklaverei.
Und wir erzählen euch jetzt die Geschichte von einem Menschen, der sowas am eigenen Leib erlebt hat. Die Geschichte von Abdus S. Und danach könnt ihr dann selbst entscheiden, ob ihr das Wort Sklaverei hier angebracht findet oder nicht. Abdus erzählt uns von seinem Leben im Jahr 2022. Damals arbeitet er in Bangladesch in einer Klamottenfabrik. Obwohl er gerade ein Ingenieurstudium beendet hat, kommt er in dem Bereich gar nicht weiter und arbeitet erstmal in dieser Fabrik unter Bedingungen, die wir uns in Westeuropa einfach nicht vorstellen können. Harte Arbeit, wenig Lohn, ungefähr $200 verdient Abdus im Monat.
Irgendwann kommt ein ehemaliger Schulfreund zu ihm und sagt, er hat einen krassen Job für ihn. In Kambodscha. $1000 könne Abdus da verdienen, weil er doch Computerkenntnisse hat. Abdus kennt den Mann, vertraut ihm. Wieso sollte er glauben, dass er in Wahrheit an Menschenhändler verkauft wird? Er bucht sich also ein Flugticket, das muss er selber zahlen und kommt in einer Art also Hotel- und Arbeitskomplex an. Sein Pass wird ihm abgenommen, ihm werden Fragen gestellt, seine Englischkenntnisse werden getestet und es wird gezählt, wie viele Wörter pro Minute er tippen kann. All das wird von einem chinesischen Geschäftsmann angeleitet.
In unserem Interview beschreibt Abdus sehr eindrücklich diesen Arbeitsplatz, zu dem er geführt wird. Es ist eine Art Campus. Da sind viele Gebäude, jedes ungefähr so 6 Stockwerke hoch, auf jeder Etage mehrere Großraumbüros. Darin sitzen je 40 bis 50 Leute und auffällig, überall läuft extrem laute Musik. Wieso, wird Abdus sehr bald rausfinden. Die Atmosphäre ist jedenfalls komisch, sagt er im Interview. Very weird. Die Menschen arbeiten da wie Roboter, erzählt er. Abdus bekommt dann Unterricht, auch wieder von chinesisch sprechenden Menschen. Wie aktiviere ich eine SIM-Karte? Wie baue ich mir ein Social-Media-Profil? Und wie bahne ich Gespräche mit fremden Menschen an?
Seine Aufgabe ist es, mit möglichst glaubwürdigen Fake-Accounts über Social Media oder Dating-Portale gezielt Menschen anzuschreiben, die den Kriterien der Täter entsprechen. Also eher wohlhabend, einsam, vielleicht auf der Suche nach Anerkennung. Dabei ist es egal, ob Abdus eine Frau oder ein Mann spielt. Wichtig ist nur, wenn Abdus eine Frau kontaktiert, muss er einen klassischen englischen Männernamen wählen.
Ah, du meinst sowas wie Ellen? Mhm. Die vermeintliche Romanze, die Julia um ihr Geld gebracht hat?
Genau. Und wenn er einen Mann kontaktiert, muss er sich dem mit einem Profil nähern, das einer Frau gehört. Die soll dann einen europäischen Vornamen haben, zum Beispiel Anne, und einen asiatisch klingenden Nachnamen, also dann Anne Lee oder so. Denn, so die Logik der Verbrecher, westliche Männer stehen auf asiatisch aussehende Frauen, aber ganz so doll asiatisch sollen sie auch wieder nicht sein.
Eine verrückte Welt. Und dann geht's aber so richtig los. Abdus muss Tag und Nacht arbeiten. Nicht nur, weil die Menschen, die er kontaktiert, ja auf der anderen Seite des Globus leben und entsprechend bei ihm Nacht ist, wenn bei uns die Sonne scheint, sondern auch, weil er fast die ganze Zeit arbeiten muss. Deshalb läuft da auch so laute Musik, damit er und die anderen Gefangenen nicht einschlafen. Gegen 4 Uhr am Nachmittag müssen sie anfangen, Kontakt herstellen, chatten, Vertrauen aufbauen. Das machen sie so 6 Stunden lang am Stück. Dann gibt's Abendessen, 2 Stunden Pause und dann nochmal arbeiten von Mitternacht bis 4 Uhr morgens. Später wird das dann sogar noch strenger, dann haben sie nur noch 4 Stunden Zeit zum Schlafen.
Wenn er arbeitet, hat Abdus vor sich auf dem Tisch 10 bis 15 Smartphones. Darüber laufen die verschiedenen Chats. Die Kommunikation soll nach bestimmten Mustern verlaufen. Dafür bekommt Abdus sogenannte Manuals. Das sind Bedienungsanleitungen, in denen haarklein steht, wie er vorgehen muss, welche Vorlieben seine Opfer haben könnten, welche speziellen Vokabeln sie bei ihren jeweiligen Hobbys benutzen. Alles, um größtmögliches Vertrauen aufzubauen und sie dann, um ihr Geld zu bringen.
Abdus erzählt uns, dass er dabei sogar versucht hat, für sich selbst moralisch fein zu bleiben. Er wägt ab, wen er betrügt und wen nicht, sagt er in unserem Interview.
Ich hatte mal einen Mann aus Deutschland, der mir erzählt hat, er will nach seinem Tod sein Geld für einen guten Zweck spenden. Da habe ich gemerkt, das ist ein guter Mensch. Ich sollte sein Geld nicht stehlen. Dann habe ich ihn auch nicht gedrängt, sein Geld in Kryptowährung zu investieren. Aber es gibt auch Menschen, die wollen einfach nur Mädchen ausbeuten, bei Videogesprächen oder noch schlimmer. Da ist für mich dann klar, das ist kein guter Mensch. Der will sein Geld für etwas Schlechtes benutzen. Also los, stehle ich es ihm. This is not good guy. He want to use his
money in bad ways. Okay, let's steal his money. Das perfide ist, Abdus ist sich völlig im Klaren darüber, dass das, was er macht, illegal ist. Trotzdem zieht er es durch, denn wenn er es nicht tut, dann ist er selbst dran, sagt er. Wer sich wehrt, und jetzt wird's echt hart, der wird mit Elektroschocks malträtiert, muss unzählige Liegestütze machen oder wird mit einem Baseballschläger verprügelt. Manche Gefangene werden auch vergewaltigt. Wir haben Fotos gesehen, auf denen Menschen mit anscheinend frischen Folterspuren zu sehen waren. Diese Bilder stammen aus den Fabriken und werden unter anderem von der Menschenrechtsorganisation Humanity Research Consultancy gesammelt.
Die haben uns auch Fotos von den Fabriken gezeigt, in denen diese Zustände herrschen. Diese Fabriken werden auch Compounds genannt. Compound heißt wörtlich übersetzt eigentlich sowas wie Zusammenschluss oder Netzwerk. Gemeint sind hier aber eher Anlagen. Auf den ersten Blick sehen die aus wie riesige Wohnsiedlungen. Es sind oft ehemalige Hotelanlagen, die seit Covid leer stehen und umfunktioniert wurden. Vielleicht ein bisschen eng und runtergekommen, aber man käme nicht drauf, dass das eine Art Massenmenschenhaltungsanlage ist. Von draußen sieht es eigentlich aus wie Sperrgebiet mit Stacheldraht und Stromzäunen umringt. Wer da drin ist, kommt nicht mehr raus.
Menschen wie Abdus werden behandelt, als hätten sie keine Rechte mehr. Sie werden sogar weiterverkauft, wenn sie zu schlecht für die Arbeit sind oder zu viel Widerstand leisten. Dann manchmal sogar an Organhändler. Wenn sie in Anführungszeichen gut sind, so wie Abdus, dann wird einfach nur Geld mit ihrem Weiterverkauf gemacht. Dreimal ist Abdus sowas passiert, wie er erzählt, innerhalb von 5 Monaten. In all diesen Compounds ist die Stimmung ähnlich.
Für das, was Abdus erzählt, gibt es mittlerweile viele andere Zeugenberichte und Fotos. Manche dieser Compounds wurden auch schon geräumt, da sind teilweise tausende Menschen befreit worden. Aber zur selben Zeit entstehen auch immer wieder neue Compounds und die werden immer größer. Wie schnell das geht, das lässt sich anhand von Satellitenaufnahmen ganz gut erkennen. Einer der größten bekannten heißt KK Park, der steht in Myanmar und dieser Compound ist inzwischen 4-mal so groß wie noch 2020.
Und leider ist der Grund dafür ziemlich einfach, weil man mit diesem Pig Butchering als Betrugsmethode einfach so richtig viel Geld verdienen kann. Das bestätigt auch das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung. Schon Anfang 2023 haben die UN-Ermittler errechnet, dass diese Abzocke inzwischen weit lukrativer ist als klassischer Drogenhandel. Immerhin, Abdus hat Glück, er kommt frei. Wie? Darüber dürfen wir nicht sagen. Das könnte nämlich die gesamte Arbeit der Menschenrechtler vor Ort zerstören.
Aber wer sind denn jetzt die wahren Täter, die Strippenzieher? Viele Informationen gibt es dazu nicht, aber es gibt viele und teilweise auch sehr eindeutige Hinweise. Einige davon führen nach China. Abdus hat mehrmals erwähnt, dass die Aufseher und Compoundleiter Mandarin gesprochen haben. Und auch andere Zeugen berichten, dass sie von Chinesen oder Chinesisch Sprechenden überwacht, gegängelt und bestraft wurden.
Die Kollegen vom Investigativteam der Deutschen Welle haben Anfang 2024 ebenfalls eine Recherche zum Thema Pig Butchering veröffentlicht. Besonders spannend dabei, dass sie abgezogenes Geld nachverfolgen konnten. Die Spur führte zu einem der einflussreichsten Mafia-Bosse Chinas. Er nennt sich Broken Tooth und hat lange offiziell die sogenannte 14K-Triade angeführt. Die Triaden sind sowas wie die chinesische Mafia.
Wenn das stimmt, dann steckt hinter den Betrugsmaschen eines der weltweit am besten organisierten und am weitesten verbreiteten Netzwerke organisierter Kriminalität. Andere Spuren wiederum führen zu Geschäftsleuten nach Kambodscha. Wie dem auch sei, das Verrückte ist, es liegt alles offen vor uns. Mhm. Wir kennen die Opfer, wir kennen die vermeintlichen Täter, die sich häufig auch als Opfer entpuppen. Und wir kennen vermutlich sogar die wahren Täter, die Strippenzieher. Manche sogar beim Namen, wie diesen Broken Tooth. Und trotzdem breitet sich dieses Pig-Butchering rasend schnell aus und kann anscheinend nicht gestoppt werden. Wie kann das sein?
Um das zu beantworten, besuchen wir kurz eine Anlaufstelle für Online-Verbrechen aller Art. Genauer gesagt die Zentralstelle Cybercrime in Bamberg. Dort ist auch der Fall von Julia gelandet, die 400.000 Euro an diesen vermeintlichen Ellen verloren hat. Der zuständige Oberstaatsanwalt Nino Goldbeck erklärt, wieso die Leute bei den weltweiten Ermittlungsbehörden nicht einfach losgehen und so ein Compound stürmen können, auch wenn sie das noch so gerne machen würden.
Die Ermittlungen in diesem Deliktsbereich sind ausgesprochen schwierig und herausfordernd. Das sind erstmal Straftaten, die in fremdem Territorium erfolgen, für die wir hier in Deutschland eigentlich gar nicht zuständig sind, aber die sich natürlich auswirken dahingehend, dass hier bei uns die Opfer der Betrugsstraftaten sitzen.
Es ist deshalb ganz entscheidend, dass die Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten, überall auf der Welt. Und so langsam nimmt diese Zusammenarbeit auch Fahrt auf. Und es gibt auch schon einzelne Erfolge, zum Beispiel auf den Philippinen. Da wurde im März eines dieser Lager ausgehoben. Über 600 Menschen wurden dabei aus der Gefangenschaft befreit. Jetzt, gerade im Oktober, wurden 27 Menschen verhaftet, die von Hongkong aus eine dieser gefälschten Kryptobörsen betrieben haben.
Nur die allermeisten Betrogenen haben ihr Geld noch nicht zurückbekommen. Das liegt daran, dass es auch extrem schwierig ist, anonymes Cybergeld aufzuspüren und zurückzuholen. In Deutschland muss man sich zwar ausweisen, wenn man zum Beispiel Bitcoins kaufen oder verkaufen will. In anderen Ländern kann man gestohlenes Kryptogeld aber einfach so ohne Ausweis oder irgendwelche anderen Papiere sicher in Dollar eintauschen. Und dann ist das Geld für immer verschwunden.
Es ist so ein perfides System und nicht nur, weil es um so krass viel Geld geht. Wir haben es vorhin schon gesagt, 70 Milliarden wurden damit schon gemacht. Es ist ja für die Betroffenen auch emotional ein einziger Horror, weil sie ja eigentlich dachten, dann einem Menschen voll und ganz vertrauen zu können. Und genau der sich dann als Betrüger entpuppt, der ihr Leben zerstört.
Ja, und auch Julia hätte ja niemals gedacht, dass ihr sowas mal passieren könnte. Dass sie im Auftrag einer fremden Person 400.000 Euro überweist.
Aber es passiert immer wieder. Durchschnittlich verlieren die Menschen bei dieser Betrugsmasche 80.000 Euro. Und weil die ziemlich sicher für immer verloren sind und weil uns das theoretisch alle erwischen kann, bleibt uns nur, uns zu wappnen.
Und da fangen wir mal ganz basic an. Alles, wirklich alles, was einem zugeschickt wird, kann fake sein. Meine Kinder haben das gerade im Medienunterricht, sogar hinter einem Live-Videotelefonat mit einem smarten Jugendlichen, kann ein alter, hässlicher Mann mit einem effizienten Filterprogramm stecken. Wir Menschen glauben ja immer, das habe ich doch mit meinen eigenen Augen gesehen und ich habe auch die Stimme gehört. Aber alles, alles, was digital kommt, kann gefälscht sein.
Egal, was dir zugeschickt wird, Bilder, Namen oder Orte, gib das mal bei Google ein, am besten zusammen mit dem Suchbegriff Scam und schau, ob da im Zusammenhang mit einem Online-Betrug irgendwas auftaucht.
Hätte man auch mit dem Foto machen können, das Julia von diesem angeblichen Alan geschickt bekommen hat. Einfach mal ins Suchfeld damit. Und vielleicht wäre dann schon rausgekommen, dass es sich um eine ganz andere Person oder ein Bild mit 20 Identitäten handelt. Das ist zwar noch keine Garantie, aber es kann einen nur halb sorgfältig gemachten Betrug sehr schnell beenden.
Auch die Trading-Websites, auf die die Betrüger ihre Opfer locken, sind zumindest in Teilen zurückverfolgbar. Deshalb auch hier Rückwärtssuche. Die Internetadresse der angeblichen Kryptobörse kopieren und mit dem Suchwort Scam in die Suchmaschine kopieren. Denn es kann sein, dass der Seitenname schon mal so oder so ähnlich verwendet wurde.
Außerdem kannst du dich schützen, indem du beim Online-Dating oder Chatten auf ein paar Punkte achtest. Zum Beispiel, wenn es bei Online-Kontakten nicht mehr nur um Spaß und Beziehung geht, sondern plötzlich irgendwie um Geld und Anlageformen, Finger weg. Checkt bitte ganz genau auch mal die Sprache. Spricht man wirklich so? Egal ob jetzt Englisch oder Deutsch. Guckt mal nach seltsamen Worten oder crazy Grammatik.
In unserem Fall hat Ellen zum Beispiel mal I wish you have a great day geschrieben, anstatt I wish you a great day. Für einen angeblichen Iren erstaunlich schlechte Englischkenntnisse.
Also, wenn euch auch nur irgendetwas irgendwie komisch erscheint, sprecht mit Freunden oder der Familie drüber und schaltet die Polizei ein. Lieber einmal zu oft als einmal zu wenig.
Falls ihr durch unseren Podcast jetzt ein ungutes Gefühl bekommt, weil ihr gerade eine vergleichbare Bekanntschaft gemacht habt oder falls ihr jemanden kennt, der in sowas reingeraten ist, dann könnt ihr euch Hilfe suchen. Entweder bei der Polizei, die werden für sowas geschult, oder bei Hilfsorganisationen wie dem Weißen Ring oder dem Arbeitskreis der Opferhilfen in Deutschland e.V.
David, wie lange kennen wir uns jetzt?
Ein bisschen mehr als ein halbes Jahr.
Würdest du mir 400.000 Euro überweisen?
Du, bei dir bin ich mir sicher, dass es dich gibt. Hätte ich 400.000 Euro rumliegen, sofort.
Ja, aber es ist krass.
Wenn du all das auf dich genommen hättest, diesen Podcast zu moderieren, ehrlich? Nur um mir dann 400.000 Euro, hätte ich gesagt, wow.
Dann habe ich es verdient?
Da hast du fast ein bisschen...
Ach komm.
Nee. Schützt euch, tut was Gutes für euch und eure Lieben, wie zum Beispiel diesen Podcast weiterempfehlen.
Ja, wir haben ja immer so gute Lebenstipps, ne? Also mit uns kann man wirklich sicherer durchs Leben gehen.
Würde ich auch genauso sagen. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf den Podcast-Plattformen, die ihr halt so frequentiert. Ihr könnt womöglich sogar Glocken aktivieren, dann kriegt ihr so eine Push-Nachricht, dass die neue Folge am Mittwoch wieder raus ist.
Mhm. Oder ihr schreibt uns auch gerne Mails mit Rückmeldungen, was euch gefallen hat, worum wir uns gerne kümmern sollen. plus-podcast@ard.de ist unsere Adresse.
Wenn ihr die ganze Geschichte von Abdus, dem Cybersklaven, hören wollt, dann könnt ihr euch mal in unseren Shownotes umsehen. Da findet ihr neben seiner Erzählung auch noch andere viele Links zu dem Thema.
Ja, und ein ganz dickes Dankeschön geht an die Autorin dieser Folge. Hanna Heim war das heute.
Mit Recherchen von Sabina Wolf.
Und der Redakteur dahinter heißt Christian Sachsinger.
In der Technik Jo Baumann und Ute Buchholz.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich sage auch danke.
Und passt tschüss. Auf euch auf.
Genau, ja, das auf jeden Fall. Bis dahin. Tschüss. Tja, und auch wenn wir ein Wirtschaftspodcast sind, heute hatte unser Thema ja so einen Hauch von True Crime. Hört ihr auch gerne True Crime Podcasts oder schaut euch Dokus zu echten Kriminalfällen an? Wenn ihr euch mal intensiver damit auseinandersetzen wollt, was eigentlich so faszinierend ist an diesen Formaten und ob sie uns ängstlicher oder im schlimmsten Fall sogar aggressiver machen, dann empfehlen wir euch den Podcast Quarks Daily.
Ja, es ist nämlich wirklich verrückt. In solchen Zeiten würde man denken, es ist alles schon schrecklich genug. Die Leute wollen nur heile Welt und irgendwie Arztroman oder so. Nein, es ist genau andersrum. Und deshalb hört mal rein, warum das so ist. Quarks Daily, in der Spezialfolge geht es darum, warum wir sowas hören wollen. Warum wir True Crime konsumieren und was die Wissenschaft da über uns sagt. Hört rein.